Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Liebe Gemeinde, ich habe den Eindruck, das Dienen ist momentan nicht so wirklich in. Dienen klingt doch eigentlich zu unterwürfig. Man redet lieber von Verantwortung, die man bekommen hat, oder von Leitung. Man macht gerne Karriere. Und wenn vom Dienen die Rede ist, dann setzt man zumindest noch das Wort Leistung dazu. Eine Dienstleistung. Ich erinnerte mich, als ich ein kleiner Junge war, lernten wir noch, einen Diener zu machen. Die Älteren erinnern sich. Wenn man jemand respektvoll begrüßte, dann neigte man den Kopf. Nach 68 war das natürlich nicht mehr erlaubt. Dienstleistungsberufe, oft nicht besonders gut bezahlt. Und ist das nicht so, dass in unserer Gesellschaft das oft im Verhältnis steht, wie eine Sache angesehen ist und wie sie bezahlt wird? Dabei haben in den letzten Jahren, zwei Jahren, besonders die, die anderen Menschen zu dienen hatten, die sich für andere eingesetzt haben, besonders viele Lasten getragen. Von daher finde ich es spannend, in diese Atmosphäre hinein mal dieses Wort oder diese Begebenheit der Bibel uns vor Augen zu führen, wo Jesus dann auch vom Dienen redet und davon, wie wir miteinander in der Gemeinde umgehen sollen. Drei Gedanken. Der erste Gedanke lautet für mich: zwei unheimliche und 10 heimliche Karrieretypen. Die Jünger sind auf dem Weg nach Jerusalem, in die Landeshauptstadt. Und eigentlich ist allen klar, dass es jetzt in die entscheidende Phase kommt mit Jesus. Bei den Jüngern hat sich die Überzeugung durchgesetzt und Petrus hat sie für alle ausgesprochen: Ja, Jesus, du bist der Christus, der Messias, der Retterkönig Gottes. Und Jesus hat sie mehrfach darauf hingewiesen, dass jetzt Entscheidendes passieren wird. Ja, Jesus hat vom Leiden und Sterben geredet, aber auch vom Auferstehen. Und verstanden haben die Jünger vor allen Dingen, dass jetzt es zum Reich Gottes kommt. Das mit dem Leiden, das haben sie gerne doch weiter verdrängt. Uns neulich schon damit beschäftigt, wie Simon Petrus da sich Jesus widersetzt. Und wenn man die Geschichten weiter liest, dann merkt man, dass sie eigentlich bis zum Ende sich dagegen wehren und es nicht verstanden haben. Auch ein Grund, warum Jesus seinen Weg ans Kreuz ganz alleine letztlich gehen musste. Auch seine Jünger haben ihn bis zum Kreuz nicht wirklich verstanden. Was Sie vor Augen haben, ist der Messias, der Retterkönig. Da wird es natürlich dann auch zu einem neuen Reich kommen. Da wird es anders werden, da werden neue Herrschaftsverhältnisse entstehen. Herrlichkeit, davon hat Jesus geredet, von Verherrlichung. Er redet vom Menschensohn, der auf den Wolken des Himmels kommt, vom Vater. Ja, da wird es doch auch wahrscheinlich so etwas wie Regierungsbildung geben, wie Ministerposten. An einer Stelle hat Jesus den Jüngern mal angekündigt, ihr werdet auf 12 Gerichtssesseln sitzen und die Stämme Israels richten. Also warum dann nicht wenigstens versuchen, davon die besten Plätze zu bekommen? Die am nächsten an Jesus dran sind. Rechts die Nummer 2 des Reiches, links die Nummer 3. Gerade wenn man Jesus so nahe steht wie sie, enge Freunde und möglicherweise sogar Verwandte. Also es gibt die Theorie, dass die Mutter von Jakobus und Johannes, dass das Salome war und dass sie die Schwester von Maria war, dass es also sogar Cousins von Jesus waren, Vettern. Also sollte da nicht doch ein besonderer Platz drin sein? Und Umbruchszeiten sind schließlich immer Zeiten für schnelle Karrieren. Es liegt schon etwas weiter zurück, aber wir alle haben das erlebt, wie Umbruchszeiten auf einmal die Chance sind, dass Leute nach oben kommen. Umbruchszeiten, da können vorherige politische Gefangene zu Präsidenten werden, in Südafrika oder auch in Deutschland. Da konnte sogar ein friedensbewegter Pfarrer zum Abrüstungsminister werden. Umbruchszeiten sind Zeiten für schnelle Karrieren. Da muss man das Eisen schmieden, solange es noch heiß ist. Und das haben Jakobus und Johannes sich vorgenommen. Jetzt, bevor es soweit ist, wollen wir doch mit Jesus mal reden. Spannend, wie sie ihn fragen. Meister, wir möchten, dass du uns erfüllst, was wir von dir erbitten. Also eigentlich möchten sie gerne vorher schon die Blanko-Zusage, dass er ihnen diese Bitte erfüllen will. Tut er nicht. Trotzdem, ich möchte auch eine Lanze für die beiden brechen. Wir sollten uns nicht zu schnell über sie entrüsten. Zum einen, im Volk Israel war das damals ein sehr normales und gängiges Thema. Die Ehrenplätze. Bei jeder Mahlzeit stand das eigentlich im Raum und musste man entscheiden, wer bekommt die Plätze neben dem Gastgeber. Das war ein festes Ritual und da musste man auch wirklich seriös mit umgehen. Nachdem wir in unserer Partnerschaft mit Indonesien mit den Bataks zu tun bekommen haben, habe ich eine Ahnung davon erhalten, wie Gesellschaften so aufgebaut sein können, dass so die Frage, wer hat welchen Rang, wer steht wo in der Familienhierarchie und damit auch in der gesellschaftlichen Hierarchie, dass das eine ganz wichtige Rolle ist, wie man das Leben miteinander gestaltet und wie man auch eine Sicherheit im Leben bekommt. Das war auch in Israel damals ganz wichtig. Nur nicht an der Stelle Fehler machen, dass einer dann von oben runterrücken muss oder ein anderer dann aufrücken muss. Außerdem waren sie 3 Jahre mit Jesus nun schon unterwegs gewesen. Mit allen Konsequenzen, die es für sie hatte, das hatten sie doch schließlich in Kauf genommen. Fischer am See Genezareth waren sie gewesen, immerhin ein Handwerk mit solidem Boden, womit man eine Familie ernähren kann, sein Auskommen haben kann. Das hatten sie verlassen. Die Familie sahen sie nur hier und da mal wieder. Sie waren ständig darauf angewiesen, unterwegs irgendwie mitversorgt zu werden. Und das war mal besser und mal schlechter. Kann man es ihnen verdenken, dass die, die jetzt wirklich diese ganze Zeit mit Jesus geteilt haben, jetzt nicht den entscheidenden Moment verpassen wollen und dann kommen irgendwelche Dahergelaufenen und schnappen ihnen die Ehrenplätze weg? Und immerhin, sie wollen ja nicht irgendwo Karriere machen, sondern im Reich Gottes. Da, wo Jesus wirklich an der ersten Stelle steht. Es geht um sein Reich und seine Herrlichkeit. Also sie wollen Jesus nahe sein. Auch das steckt da drin. Wie geht Jesus mit dieser Bitte um? Jesus sagt, ihr wisst gar nicht, was das bedeutet. Er muss feststellen, sie haben wieder etwas nicht wirklich verstanden. Und dann sagt er, wie sieht es denn aus mit eurer Einsatzbereitschaft? könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken muss, die Taufe über euch ergehen lassen, die ich über mich ergehen lassen muss. Und an dieser Stelle ist es gut, jetzt einfach das wahrzunehmen. Hier geht es nicht so sehr um die Sakramente, Taufe und Abendmahl, sondern Kelch und Taufe sind hier Bildworte. Der Leidenskelch, das, davon spricht Jesus doch auch im Gebet in Gethsemane. Lass diesen Kelch des Leidens an mir vorübergehen, Vater, wenn es möglich ist. Also der Kelch war ein stehendes Bild, in alter Zeit oft auch der Gerichtsbecher, in den ein giftiger, bitterer Trank eingefüllt wurde und verurteilte Menschen ihn trinken mussten. An diesen Becher des Gerichts, des Leidens, denkt Jesus. Und Taufe kann auch hier einfach bildlich gebraucht sein. Im Alten Testament gibt es viele Stellen, wo Menschen das beschreiben: Die Wellen des Leidens schlagen mir über dem Kopf zusammen. Auch bei einer Taufe wird man untergetaucht. Also das meint Jesus hier. Leiden, das über dem Kopf zusammenschlägt wie eine tödliche Flut. Könnt ihr das mit mir gehen? Durchs Leiden? Durch dick und dünn? Für uns kommt das ein bisschen sehr direkt aus den beiden heraus. Ja, das können wir. Sie sind auf jeden Fall bereit, für ihre Karriere durch den Dreck zu gehen. Aber es erinnert doch auch an Simon Petrus. Der sagt Jesus, und wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich doch nicht im Stich lassen. Und was sagt Jesus? Er sagt nicht, das könnt ihr nicht. Und doch ist das, was er sagt, ein bisschen wie eine kalte Dusche. Ja, ihr werdet Leiden erleben. Ihr werdet Leidenskelch trinken. Und ihr werdet überflutet werden von Schwierigkeiten. Mitleiden ja, aber für die Plätze bin ich nicht zuständig. Spannend, es gibt ein paar wenige Stellen, wo Jesus bewusst auch nochmal deutlich macht, dass er nicht alles weiß und nicht alles kann. Es gibt bestimmte Dinge, die Jesus bewusst in der Hand des Vaters lässt und auch deutlich macht, da entscheidet ein anderer. Ich meine, mich würde interessieren, wer diese Plätze denn eigentlich dann am Ende bekommt, wenn es denn überhaupt so gedacht werden kann. Ich weiß nicht, was für Tipps Sie hätten, wer da wohl sitzen wird, direkt neben Jesus. Vielleicht doch Petrus und Paulus oder Paulus und Martin Luther, wer auch immer. Jesus sagt, nicht meine Zuständigkeit. Ja, ich brauche Menschen, die das Leiden mit mir tragen, die auch selbst nicht leidensscheu sind, sondern bereit sind, Dinge auf sich zu nehmen. Aber die Ehrenplätze, das kann nicht das Ziel sein. Spannend, auch Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, in seiner Nachfolge ganz dicht bei ihm, auch sie haben natürlich den Wunsch nach Ehre, nach Anerkennung. Man möchte doch auch mal was zu sagen haben. Ich glaube, das ist damals so gewesen und das ist heute nicht anders. Aber es ist eine Gefahr. Dabei ist die Gefahr, dass man Jesus, die Nachfolge, die Gemeinde, das Reich Gottes zum Mittel für den eigenen Zweck macht. Man bringt großen Einsatz, ist vielleicht sogar leidensbereit, aber letztlich hat man den eigenen Vorteil im Blick. Ich glaube, das ist kein Einzelfall. Das sind nicht nur die beiden, denn warum ärgern sich eigentlich die 10 anderen so sehr, als sie das mitkriegen? Weil sie wahrscheinlich genauso scharf auf die Plätze neben Jesus waren. Und wie ist es bei uns? Ich will niemandem da was einreden. Wer sagt, ist überhaupt nicht mein Problem? Okay. Aber ich merke, dass ich anfällig bin für solche Dinge. Es tut doch so gut, wenn man anerkannt wird. Und man möchte doch eigentlich auch seine eigenen Ideen umsetzen, auch in der Gemeinde. Und ganz schnell gerät das durcheinander, meine Ziele und die Ziele, die Gott hat. Das, was ich zu seiner Ehre tue und meine eigene Ehre. Jesus will Nachfolger, Freunde, Mitarbeiter, die bereit sind, ja, auch Opfer zu bringen, ohne nach den Ehrenplätzen zu schielen oder ohne ihr eigenes Süppchen zu kochen. Achtung, wo ist das meine Gefahr, wo ist das deine, ihre Gefahr? Die Gemeinde, das Reich Gottes, als Mittel zum Zweck für die eigenen Wünsche, Ziele, Pläne zu missbrauchen. Wir sollten da aufmerksam sein. Zwei unheimliche und 10 geheimliche Karrieretypen. Zweitens, Jesus, eine Gegenkarriere. Der Philosoph Ernst Bloch, der eigentlich eher ein Atheist war, hat trotzdem die Geschichte von Jesus und Jesus geschätzt. Und er hat für sich den Weg von Jesus mal so zusammengefasst, dass er sagt, am Anfang der Stall, am Ende der Galgen. Und das war für ihn ein Glaubwürdigkeitszeichen an diesem Weg. Aber es macht auch deutlich, das ist nicht der Inbegriff von Karriere. Das ist ein Gegenkonzept. Da geht die Leiter nicht nach oben, sondern nach unten. Passionszeit. Wir sind mittendrin. In den Passionsandachten bedenken wir die ganze Leidensgeschichte Jesu jede Woche nochmal in Abschnitten durch. Aber auch in den Gottesdiensten kommt das Thema immer wieder einmal vor, Passion. Wenn man vom deutschen Begriff Passion ausgeht, dann bedeutet Passion einerseits Leiden, aber es kann auch sowas wie Leidenschaft bedeuten. Und die Leidenschaft, die Jesus hatte, das war die Liebe zu Gott und zum Nächsten. Und darum war sein Leben Dienst. Leben für Gott und Leben für die anderen. Für die Armen, die Kranken, die Außenseiter, für Freunde, die Jünger und sogar für seine Feinde, für alle. Dienst, sagt Jesus, ist sein Leben vom Anfang bis zum Ziel, bis zum Tod, bis zum Kreuz. Dienen bis dahin, dass Jesus sein Leben verliert. Konsequenter Dienst. Und genau diesen Weg, den Jesus gegangen ist, konsequenter Dienst, den hat Gott Ostern bestätigt. Und damit gesagt, ja, genau, so soll Leben sein. Leben soll dienen sein. Ohne Angst dabei zu verlieren, zu kurz zu kommen. Leben als Dienen. Jesus gab in seinem Dienst sein Leben hin und Gott gab ihm am Ende echtes, ewiges, unzerstörbares Leben. Und Jesus sagt, genau dieses Leben sollt ihr auch bekommen. Und darum dürft auch ihr euer Leben hingeben, Gott geben. Und selbst wenn ihr dabei manches in Kauf nehmen müsst und manches verlieren solltet, ihr werdet trotzdem beschenkt sein. Das passt nicht zu uns. Das ist nicht das, was wir uns wünschen. Das sind nicht die Maßstäbe, die in dieser Welt gelten. Und das macht Jesus dann nämlich auch deutlich und sagt, eigentlich läuft es in dieser Welt anders. Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken, und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Das ist die Realität, sagt Jesus. So sieht es in dieser Welt aus. Und es fällt uns nicht schwer. Wir haben Beispiele sofort vor Augen. Es gibt sie genug in dieser Welt, diese Beispiele. Man sollte dieses Wort nicht so verstehen, dass es davon nicht auch Ausnahmen gibt. Und die Herrscher, die Jesus vor Augen hatte, sind sicher etwas anderes als unsere demokratisch gewählten Beauftragten mit Leitung in Staat und Gesellschaft. Da muss man differenzieren. Und trotzdem, Jesus bringt es hier auf den Punkt und sagt, guckt euch das an und das ist etwas Typisches. Wer herrschen will, der unterdrückt ganz schnell die anderen und die Mächtigen missbrauchen ihre Macht. Darum gibt es in unserer Gesellschaft Korrekturinstrumente, um diesen Missbrauch, wenn er denn doch mal kommt, auch aufzudecken und einzugrenzen. Aber sowohl in der damaligen Zeit als auch heute in vielen Ländern dieser Welt gibt es das nicht. Und da kommt dann raus, was in uns Menschen drin ist. Ja, Jesus sagt, wo nicht mehr gedient wird, da wird Leben zerstört, weil Gott das Leben eigentlich auf gegenseitigen Dienst angelegt hat. Man kann sich das an ganz alltäglichen Beispielen deutlich machen, dass Leben davon lebt, dass wir einander dienen. Ich denke nur mal an ein frisches Brötchen am Morgen. Dafür mussten andere schon dienen. Angefangen von dem, der gesät und geerntet hat. Dann wurde es weiter verarbeitet, weiter transportiert. Dann haben Leute Maschinen gebaut. Und dann musste jemand früh aufstehen und backen. Und dann steht jemand hinter der Theke und verkauft es mir. Zu meinem Guten, zu meiner Freude, zu meinem Genuss. Aber so ist doch Leben. Dass wir einander dienen und einander etwas zur Verfügung stellen, einander helfen und unterstützen. Wie ist das in der Familie? Eltern sein, das doch, fängt doch eigentlich auch erstmal mit Dienen an. Ich meine jetzt nicht die Kinder, die sich hinterher zu Tyrannen aufspielen und die dann ihre Eltern springen lassen, aber am Anfang des Lebens geht es doch gar nicht anders, als dass Eltern für ihre Kinder da sind, alles tun, was sie können, damit sie ins Leben kommen, damit es ihnen gut geht. Leben ist als Dienen konstruiert. Und wo wir das nicht wollen, da zerstören wir das Leben. Wo wir herrschen und uns bedienen lassen wollen, da verfehlen wir uns gegen das, wie Gott unser Leben gedacht hat. Und das sagt ja die Bibel, ist ja das Grundübel, dass wir immer wieder nicht dienen wollen, sondern selber entscheiden. Weder Gott dienen, noch unserem Nächsten. Und dabei geht so vieles kaputt. Und darum muss Jesus kommen und muss sein Leben hingeben als Lösegeld, um das wieder richtig zu stellen. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für die vielen. Dieses Wort war damals sehr ungewöhnt. Ich habe in den letzten Gottesdiensten immer schon mal auf diesen Begriff des Menschensohns hingewiesen und ich möchte, dass wir jetzt uns nochmal diesen kurzen Bibelabschnitt anschauen, aus dem dieser Begriff kommt. In Daniel Buch 7 heißt es, ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn. Davon redet Jesus, wenn er den Begriff gebraucht. Und dann heißt es, ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Auf diesen Menschensohn bezieht sich Jesus und sagt, das bin ich. Und das hatten die Menschen auch vor Augen, wenn vom Menschensohn die Rede war, der dem alle Völker dienen müssen. Und dann sagt Jesus, der Menschensohn, der ich bin, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben. Dass die Jünger das nicht sofort kapiert haben, ist doch zu verständlich. Wenn ich das andere vor Augen habe, der Menschensohn, dem gedient wird, und jetzt sagt dieser Jesus, ich diene und gebe mein Leben hin, das musste erst langsam sickern, dass dieser Menschensohn für Jesus gleichzeitig der Knecht Gottes aus Jesaja 53 ist, der die Schuld der vielen auf sich lädt und stellvertretend leidet. Und dass diese Herrschaft, die kein Ende hat, dass die zwar Wirklichkeit ist, aber erst am Ende steht und jetzt erst der Weg durchs Leiden geht. Sein Leben zu dienen und sein Leben als Lösegeld für die vielen hinzugeben. Was meint Jesus, wenn er hier vom Lösegeld redet? In Israel war es so, dass auf Mord die Todesstrafe stand. Und es war sogar so, dass wenn ein Tier, etwa eine Kuh, einen Menschen umbrachte, so gestoßen hat, dass der Mensch daran gestorben ist, wurde sogar dieses Tier getötet. Und wenn der Halter des Tieres wusste, dass dieses Tier gefährlich ist, dann hatte er eine Mitschuld. Und eigentlich war er dann selbst auch dem Tod verfallen. Und dann gibt es im jüdischen Recht, im Alten Testament, im Gesetz Gottes, eine Ausnahme an dieser Stelle. Und da heißt es, wenn aber die Familie dessen, der umgebracht wurde, ein Lösegeld akzeptiert, eine Ersatzzahlung, dann kann der Schuldige freigesprochen werden. Das ist sozusagen der Ursprung des Lösegeldbegriffs im israelischen Recht. Und dieses Bild wird aufgenommen, es wird dann übertragen auch auf unterschiedliche Rechtssituationen, wo es dann statt einer anderen Bestrafung die Zahlung von einem Lösegeld gab. Und dann gibt es die Situation, dass das Volk Israel selbst sein Leben verwirkt hat und Gott Gericht wegen Ungehorsam verhängt hat und sie in die Verbannung nach Babylonien kommen. Und dann gibt es eine Stelle, wo der Prophet Jesaja im Auftrag Gottes Folgendes zum Volk Israels sagt. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt, weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Auch da ist auf einmal vom Lösegeld die Rede, als davon die Rede ist, dass Gott Israel jetzt wieder zurückbringt ins Land. Und hier ist es das Bild, dass sozusagen Nachbarvölker von Gott, dem neuen Herrscher, der am Horizont erscheint, Kyros, übergeben werden und Israel wieder frei wird. Lösegeld für Schuldige, die dann wieder frei sein können. Und Jesus sagt, das haltet euch mal vor Augen. Ich gebe mich, mein Leben, nicht andere Völker, nicht irgendetwas, sondern mein Leben gebe ich, damit ihr Schuldigen wieder frei sein könnt. Das ist der oberste Dienst, den ich für euch tun kann, der größte, gleichzeitig der niedrigste und der aufopferndste Dienst, alle Schuld, allen Dreck dieser Welt zu tragen für alle. Jesus sagt, das ist meine Bestimmung. Dazu bin ich gekommen und darauf weist auch aller Dienst, den ich vorher den Menschen schon getan habe, hin, dass ich euch diesen allerletzten Dienst tue, mein Leben für euch hingeben. Und wenn ich diesen Dienst für euch tue und wenn ich mich nicht bedienen lasse, obwohl ich aus Gottes Welt komme, was ist dann euer Platz? Und Jesus sagt, darum soll es bei euch anders sein. Bei euch soll es nicht so sein, dass die Mächtigen die anderen unterdrücken, sondern wer unter euch was erreichen will, nicht im Sinne von einem indirekten Ziel, sondern wer bei euch bedeutend sein will, der soll vor allen Dingen den anderen dienen. Nicht um dann besonders geehrt zu werden, aber das ist der Maßstab, der in meinem Reich gilt. Und darum der letzte Gedanke, die Gemeinde, Platz für untypische Karrieren. Bei euch soll es nicht so sein, sondern ihr sollt einander dienen. Weil ich euch gedient habe, sagt Jesus, darum könnt ihr euch jetzt füreinander einsetzen. Und jetzt muss das eigentlich jeder für sich selbst mal durchdenken. Was bedeutet das für meinen Dienst, den ich in der Gemeinde tue, als ehrenamtlicher Mitarbeiter, Mitarbeiterin, in der Gemeindeleitung, im Presbyterium, haupt- oder nebenamtlich tätig? Ich fand in einer Auslegung einen schönen Satz, wo jemand sagte, in der Kirche dürften nur diejenigen ein hohes Amt bekleiden, denen es keinen Seufzer kosten würde, es nicht zu haben. Einen schönen Gedanken. Hänge ich an dem, was ich da habe, weil ich dann so bedeutend bin? Oder verstehe ich, dass die Aufgabe, die ich habe und das Amt, das ich habe, letztlich Dienst ist? Damit soll ich anderen dienen. Spannend, ich habe neulich schon mal die Barmer Theologische Erklärung im Gottesdienst erwähnt, die beiden letzten Thesen. Heute komme ich mit der vierten These, weil sie sich genau an diesem Wort aufhängt, wo Jesus sagt, so soll es unter euch nicht sein. Und damals im Dritten Reich wurde es so formuliert, die verschiedenen Ämter in der Kirche begründen keine Herrschaft der einen über die anderen, sondern sind die Ausübung des der ganzen Gemeinde anvertrauten und befohlenen Dienstes. Egal, welche Aufgabe ich habe und egal, ob das auch hierarchisch gegliedert ist, Kirchen sind ja unterschiedlich aufgebaut, aber das Grundverständnis muss sein, egal welche Stellung ich habe, welche Aufgabe mir anvertraut ist, es geht immer um Dienst für andere. Und so auch mal das zu durchdenken, nicht nur für die Gemeinde, sondern auch für das persönliche Leben. In der Familie. Wie kann ich, der ich bin, meiner Familie dienen? Oder im Beruf? Auch da mal das von der anderen Seite zu sehen, egal wo ich auf der Karriereleiter angekommen bin, auch das könnte ein Dienst für andere sein, was mir hier anvertraut ist. Nicht Herrschaft, sondern Dienst. Meine Aufgabe in Gesellschaft und Politik, nicht um selbst groß rauszukommen, sondern Gutes zu bewirken für andere. Auch das als Dienst. Und noch ein Schlenker, wie ist das eigentlich mit uns Christen und dem Dienen? In früheren Zeiten standen wir mal an der Spitze der Bewegung, als Krankenhäuser gebaut wurden, diakonische Einrichtungen eingerichtet wurden, da waren es ganz oft Christen, die diesen Dienst für Menschen getan haben und denen das wichtig war. Und die, ohne dass sie dabei jemals etwas Großes hätten erreichen können oder viel Geld hätten verdienen können, sich in den Dienst anderer gestellt haben. Wie halten wir es als Christen eigentlich mit dem Dienen, auch bei der Berufswahl? Könnte es sein, dass der Pflegenotstand und dass Menschen fehlen in vielen Bereichen, wo es darum geht, anderen zu dienen, dass wir da auch als Christen nochmal ganz neu gefordert sind? Was ist eigentlich der Maßstab für das, was ich mal machen will? Könnte da dieser Gedanke auch wichtig werden? Klar, ich glaube auch, dass daran gearbeitet werden muss, dass solche Berufe besser bezahlt werden. Aber es wird wahrscheinlich nie so werden, dass man in solchen Berufen Reichtümer ansammeln kann. Aber wir können Jesus folgen. Und darum vielleicht es noch an einem Begriff festzumachen, Kennen Sie den christlichsten Wochentag? Der Sonntag, oder? Heute meine ich einen anderen, nämlich den Dienstag. Für Christen soll jeder Tag ein Dienstag sein. Lasst uns beten. Jesus, wir danken dir, dass du dein Leben im Dienst für uns gegeben hast. Dass du den Menschen, denen du begegnet bist, schon gedient hast, aber dann auch am Ende am Kreuz dein Leben als Lösegeld für uns gegeben hast, damit wir Schuldigen frei sein können, begnadigt, mit dem Vater wieder versöhnt, miteinander versöhnt im Reinen. Herr, und wenn du so für uns sorgst und uns so dienst, dann mach uns doch frei von der Sorge um uns selbst, zu kurz zu kommen, nicht genug zu sagen zu haben. Herr, mach uns frei, dass auch wir selbst echt dienen können, damit auch andere Gutes erleben und erfahren. Herr, es gibt im Moment große Herausforderungen, wo unser Dienst gefragt ist. Lass uns nicht die Augen verschließen, sondern das tun, was du uns zeigst. Amen.